Salzburger Nachtstudio.
Seit einiger Zeit wird in vielen Ländern der westlichen Welt übereinstimmend ein auffälliger Trend beschrieben. Die Zahl der psychischen Störungen und Erkrankungen sei stark gestiegen. Einige besorgte Stimmen sprechen von geradezu epidemischen Ausmaßen. Unbestreitbar werden ganz bestimmte mentale Probleme deutlicher wahrgenommen und öffentlich diskutiert. Vor allem Depressionen, Angsterkrankungen und Burnout, das chronische Gefühl des Ausgebranntseins, aber auch Persönlichkeitsstörungen wie etwa das Borderline-Syndrom. Insgesamt sind das andere Phänomene als noch vor ein paar Jahrzehnten.
Wenn es heißt, es gäbe einen Wandel gewissermaßen typischer psychischer Krankheitsbilder oder auch Persönlichkeitsstörungen, dann ist dieser Wandel natürlich bezogen auf gesellschaftliche Entwicklungen, die ebenfalls im Wandel sein mögen. Behauptet wird hier also gewissermaßen eine wechselseitige Abhängigkeit von sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen Entwicklungen einerseits und individualpsychologischen Entwicklungen andererseits, die dann eben zu zeittypisch bestimmten Krankheitsbildern oder auch psychischen Störungen führen.
Der Sozialphilosoph Arndt Pollmann spricht hier eine Theorie an, die sich auf historische Beobachtung stützt. Immer wieder sind in bestimmten geschichtlichen und das heißt natürlich auch gesellschaftlichen Phasen charakteristische seelische Erkrankungen und Störungen aufgetreten. Hat also jede Zeit ihr Seelenleid? Ja, sagt die Erziehungswissenschaftlerin und Historikerin Michaela Ralser, zumindest in einer Hinsicht. Jedes Zeitalter finde seine eigenen Ausdrucksformen, seine eigene Sprache für bestimmte mentale Erscheinungsformen.
Das heißt nicht, dass die Zeit die Phänomene erfindet. Die Zeit erzeugt zwar in gewisser Weise auch Krankheiten, aber die Krankheitsbilder haben jeweils eine kulturelle Modellierung. Manchmal passiert der Fehler, dass wir, wenn wir sagen, die Krankheitsphänomene suchen sich ein kulturelles Modell, dass wir denken, die Krankheit wäre deshalb Simulation. Nein, der Grund der Krankheit ist so angemessen, wie er immer ist. Aber die Ausdrucksform ist kulturell.
Psychische Erkrankungen und gesellschaftlicher Wandel. Eine Spurensuche von Sabrina Adelbrecht.
%38 der Europäer leiden an psychischen Krankheiten. Das besagt die jüngste europaweit durchgeführte Studie, die sich auf Daten aus 30 Ländern stützt. In Österreich, so hat der Hauptverband der Sozialversicherungsträger erheben lassen, nehmen ungefähr 900.000 Menschen pro Jahr das Gesundheitssystem wegen seelischer Leiden in Anspruch. Bis zu 20% aller Krankenstände pro Jahr seien auf seelische Probleme zurückzuführen, gibt Wolfgang Dürr, der Leiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts Health Promotion Research in Wien, zu bedenken.
Das Schlimme daran ist nicht, dass es 20% sind. Das Schlimme daran ist die Entwicklung über die vergangenen etwa 15 Jahre. Man sieht dann, dass alle anderen Krankenstände dramatisch abnehmen, also vor allem Krankenstände wegen Unfällen und Verletzungen, teils weil eben auch Gesundheitsschutz greift, teils weil bestimmte andere Maßnahmen greifen und dass aber die Krankenstände wegen mentalen, psychischen Problemen im selben Ausmaß wie die einen sinken, steigen. Und wenn man also die Entwicklung im Auge behält, früher waren das ganz, ganz wenige Ausnahmefälle, dann ist das ein alarmierendes Signal.
Ob allerdings seelische Leiden tatsächlich in solchem Ausmaß zunehmen, darüber ist die Fachwelt nicht ganz einig. Dieser Anstieg könnte, so vermuten manche, auch ganz einfach damit zu tun haben, dass psychische Erkrankungen heute einerseits weniger schambehaftet sind als früher und dass sie andererseits umfassend definiert und statistisch repräsentativ erhoben werden. Das meint zum Beispiel Frank Jacobi von der Psychologischen Hochschule Berlin, der an der vorhin erwähnten gesamteuropäischen Studie mitgewirkt und die Ergebnisse mit früheren Erhebungen verglichen hat. Seinen Befund teilt Ulla Konrad, die Vorsitzende des Berufsverbandes österreichischer Psychologen und Psychologinnen.
Früher wurden in den Studien bestimmte Diagnosen nicht mit einbezogen. Und es ist auch insgesamt eine höhere Sensibilität und ein mehr Wissen auch über psychische Erkrankungen. Daher werden sie früher erkannt und besser diagnostiziert. Das hat sich geändert. Es ist nicht davon auszugehen, dass es zu einem absoluten Anstieg der Erkrankungen per se gekommen ist.
Psychische Störungen aller Art seien also nicht unbedingt mehr geworden, sondern hätten einfach an Bedeutung gewonnen. Anders gesagt, die aktuellen Daten spiegelten die wahre Krankheitsbelastung in der Gesellschaft wider. Der Sozialwissenschaftler Wolfgang Dürr hingegen misst der verbesserten Diagnostik und erhöhten Sensibilität gegenüber psychischen Erkrankungen zwar einen gewissen Stellenwert bei, meint aber, dass dieser sprunghafte Anstieg sich dadurch allein nicht schlüssig erklären lasse. Wobei von einfachen Begründungen wahrscheinlich nicht die Rede sein könne, im Besonderen was Angststörungen und Erschöpfungszustände betrifft.
Die sind tatsächlich in einem Maße im Steigen begriffen, wo man auch nicht genau sagen kann, was denn jetzt im Detail die Ursachen dafür sind. Aber ganz offensichtlich sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen, die im Hintergrund sich verändert haben und sich weiterhin verändern, die muss man wohl annehmen, dass die einen zumindest auslösenden Effekt haben.
Solche Hintergrundveränderungen in den vergangenen Jahrzehnten wurden in Überblicksstudien auch klar erkennbar gemessen. Wolfgang Dürr beschreibt drei solcher Veränderungen, die wohl als besonders einschneidend gelten können.
Es haben sich die Arbeitsabläufe extrem beschleunigt. Die Arbeitsbelastung hat extrem zugenommen. Das ist die eine wesentliche Veränderung. Die zweite wesentliche Veränderung, wir haben einen Wandel von Industriegesellschaft zu, nennen Sie es Wissensgesellschaft, nennen Sie es Dienstleistungsgesellschaft. Es ist ein wesentlich höherer Anteil an Arbeitsplätzen gegeben heute, die kommunizieren müssen. Und Kommunikation heißt also immer mit anderen Menschen in Kontakt zu stehen, an der Mensch-Mensch-Schnittstelle zu arbeiten, ist anstrengend. In einer ganz anderen Weise anstrengend und belastend wie Handarbeit. Und die dritte Entwicklung, die man zumindest über die letzten 15, 20 Jahre beobachten kann und muss, ist die, dass wir unter den Bedingungen neoliberaler Veränderung der Arbeitswelt eine extreme Zunahme an Arbeitsunsicherheit haben. Früher hat man zumindest noch gesagt, auf die nächsten 40 Jahre, bis du in Pension gehst, hast du deinen sicheren Arbeitsplatz. Heute ist es so, du musst 100% machen und der Arbeitsplatz ist trotzdem nicht sicher. Und das sind natürlich Belastungen. Sie sind nicht als solche neu, aber sie sind als Massenphänomen neu. Also wenn man das in Beziehung setzt, kann man sich dann auch vorstellen, dass eine wesentlich größere Anzahl an Personen eben mentale Probleme ausprägen.
Ständig über Handy und E-Mail erreichbar, flexibel und mobil zu sein, das gilt heute als selbstverständlich, ebenso wie das sogenannte lebenslange Lernen. Das mögen alles Schlagworte sein, erzeugen aber eben deshalb enormen sozialen Druck, noch über die eigentliche Anstrengung hinaus. Und dieser Druck überträgt sich beinahe ebenso selbstverständlich auch auf den privaten Bereich. Eben dort kommen oft spezifische Belastungen dazu. Die alten Familienstrukturen lösen sich mehr und mehr auf. Dadurch entstehen Unklarheiten und Unsicherheiten in allen Lebensbereichen. Die schlagen sich oft aufs Gemüt. Besonders zeittypisch und inzwischen geradezu allbekannt ist das Burnout-Syndrom. Es wird immer häufiger diagnostiziert und ist jedenfalls bei bestimmten Berufsgruppen inzwischen der Hauptgrund für vorzeitige Pensionierungen.
Das Burnout-Syndrom wird ja üblicherweise mit drei Dimensionen abgefragt. Die eine Dimension geht auf diese emotionale Erschöpfung, das heißt, da sagen die Leute, ich kann nicht mehr, ich fühle mich müde, ich bringe keine Leistung mehr, ich kann mich gar nicht mehr motivieren. Die andere Dimension ist die Depersonalisierung, wie das genannt wird. Also ich kenne mich gar nicht mehr. Ja? Ich bin eigentlich nicht mehr derselbe. Ja? Oder wie der Ödin von Howard gesagt hat, eigentlich bin ich ganz anders, nur ich komme nicht mehr dazu. Ja? Also das ist kein glücklicher Mensch, der so lebt. Ja? Und diese Phänomene sind in sich noch keine wirkliche Erkrankung, aber sind sicher eine Vorstufe dafür.
Ödin von Horvath hat das zwar in seinem Theaterstück Zur schönen Aussicht ein bisschen anders gemeint, aber die Lehre, von der da die Rede ist, ist die gleiche. Chronische Erschöpfung als Reaktion auf eine unerträglich empfundene Lebens- und Arbeitswelt. Der Wiener Psychoanalytiker August Ruß sieht in diesem Burnout aber auch so etwas wie einsamen Widerstand, eine individuelle Flucht nach innen, da es so etwas wie ein gemeinschaftliches Aufbegehren von Arbeitnehmern im Sinne einer breiten Bewegung derzeit noch nicht gäbe.
Wir haben einen Mangel an Solidarität, an gemeinsamen Kampf und jetzt gibt's als eine der Möglichkeiten eine bewusste oder unbewusste Flucht in die Krankheit. Mit diesem Mittel kann man noch in irgendeiner Weise einen Protest gegen eine unmenschlich gewordene Arbeitswelt und Produktionswelt anbringen.
Aber geht es uns heute wirklich so schlecht? Waren denn die Lebens- und Arbeitsbedingungen früherer Zeiten, man denke zum Beispiel an das Arbeiterelend, die industriekapitalistischen Verhältnisse des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts, nicht sehr viel ärger? Ist das Elend von damals mit dem Unglücklichsein von heute überhaupt vergleichbar?
Sicher gibt's zu jeder Zeit und in allen Kulturräumen Unglück. Jede Epoche sieht sich immer in gewisser Weise als etwas Besonderes an. Also ein gewisses Maß an Unglück und Unsicherheit ist da. Wenn man es aber vergleicht mit anderen Epochen, dann kann man sagen, wir haben Wohlstand, es geht uns materiell sehr gut, aber gleichzeitig gibt es viele Befunde, wo wir sagen, aber seelisch bleiben wir auf der Strecke.
In psychischen Krankheiten und ihren Symptomen spiegelt sich immer auch die jeweilige Zeit und vice versa. Beide wandeln sich, oft in zunächst verblüffender Wechselwirkung. Die Erziehungswissenschaftlerin und Historikerin Michaela Ralser von der Universität Innsbruck nennt als anschauliches Beispiel dafür die Hysterie, eine Störung mit nachgerade klassischem Namen, die sich, sehr im Gegensatz dazu, in ganz unterschiedlichen Beschwerden ohne erkennbare organische Ursache äußern kann. In Schmerzen oder auch in Bewegungs- und Sinnesstörungen. Beschrieben wurde die Hysterie als seelisches Leiden der Frau schon in altägyptischen Papyri. Die Bezeichnung Hysterie leitet sich vom altgriechischen Hystera für Gebärmutter ab.
Und die Vorstellung, die die damaligen Mediziner, wenn man sie denn so nennen könnte, von dieser psychischen Störung hatten, war die, dass die Gebärmutter einen Weg sich im Körper sucht. Also man war sich offensichtlich der Gebärmutter schon von Anfang an nicht ganz sicher. Und zwar, ob sie denn an ihrem richtigen Platz bleiben würde. Und man dachte, sie wäre ähnlich einem wilden Tier, könnte sie sich innerhalb des Körpers bewegen. Und wenn sie den Frauen in den Kopf stiege, dann würden sie an Hysterie erkranken.
Über diese Hysterie, aber auch über andere geistig-seelische, bisweilen auch körperliche Auffälligkeiten, die man sich nicht erklären konnte, hatte, so besagt es jedenfalls die gängige Meinung, lange Zeit die christliche Religion die Deutungshoheit. Sie habe meist von Besessenheit gesprochen, also von einem nicht weiter argumentierbaren, nur aus der Transzendenz herleitbaren, nicht real erklärbaren Zustand, einem wohlgemerkt weiblichen Zustand. Inwieweit das aber tatsächlich auf das Konto von Religion oder Kirche gehe, lasse sich nur schwer beurteilen, meint Michaela Ralse. Sie geht davon aus, dass es eher die Medizin gewesen sei, die beim Schreiben ihrer eigenen Erfolgsgeschichte ihre Verdienste um die endliche Befreiung psychischer Krankheiten wie der Hysterie aus dem Bann des Religiösen extra und ausführlich betont hätte.
Die sagt, nun haben wir das Glück, diese Phänomene in den rechten Kontext, nämlich in den Kontext der Ordnung der Pathologie zu stellen und damit auch natürlich den Frauen eine gewisse Anerkennung zuzubilligen, dass ihre absonderlichen Phänomene auch zumindest in einer Ordnung einen Sinn machen.
Im 19. Jahrhundert wurde die sogenannte Hysterie zu einem Massenphänomen. Damals, als sich die Psychiatrie als Wissenschaft etablierte, war es vor allem der französische Mediziner Jean-Martin Charcot, der in der Betrachtung dieses Seelenleidens neue Maßstäbe setzte.
Er war einer der namhaftesten Ärzte der großen, großen psychiatrischen Anstalt in Paris, der Salpêtrière, in der 6000 Frauen aufgenommen waren. Und Charcot versuchte, die Hysterie aus der Logik der Simulation zu befreien, aus der Logik der Lüge. Das war ja auch lange ein Deutungsmuster der Hysterie. Das wäre Simulation, das ist Lüge, das ist Übertreibung, das ist das Drama. Was hat er versucht? Er versuchte, der Hysterie in der Medizin einen Platz zu verschaffen und er versuchte, die Symptome der Hysterie als körperliche Symptome nachzuweisen. Aber er hat sich eines Mittels bedient, das wir heute auch als gut gewählte Dramaturgie bezeichnen könnten. Er hat die sogenannten bekannten Dienstagvorlesungen an der Salpêtrière gehalten, an denen übrigens dann auch Sigmund Freud teilgenommen hat, der also sehr viel von Charcot mit nach Wien zurückgenommen hat. Und in diesen Dienstagvorlesungen vor sehr großem und interessiertem ärztlichen, aber auch darüber hinaus Publikum, versuchte er, die körperlichen Symptome der Hysterie zu zeigen.
Charcot verwendete dazu das Mittel der Hypnose. Er präsentierte, wie es der Wiener Psychiater und Psychoanalytiker August Ruß beschreibt, die Hysterikerin als suggestibles Subjekt, bei dem Symptome hervorgerufen und wieder zum Verschwinden gebracht werden konnten. Dadurch wollte Charcot den Nachweis erbringen, dass es sich bei der Hysterie tatsächlich um eine Krankheit handle und nicht um etwas nur Vorgetäuschtes.
Um jetzt zu zeigen, dass es eine Krankheit ist, die einen ganz bestimmten Ablauf auch hat oder ganz bestimmte Symptome, griff Charcot auf andere bekannte Krankheitsbilder zurück, wie zum Beispiel Epilepsie. Und damit war die Hysterie eingespannt in eine hypothetische Kategorie nach dem Muster einer Anfallskrankheit. Und diesen Anfall hat Charcot beschrieben und einen typischen Anfall herausgeschält. Und diesem typischen Anfall mussten sich natürlich jetzt die Hysteriker beugen. Sie haben es eine Zeit lang getan und der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan hat einmal gesagt, zur Zeit Charcots bekam man einen hysterischen Anfall produziert um 5,90 Franc, so wie ein Buch bei den Bouquinisten an der Seine.
Aus zeitgenössischen Krankenakten lässt sich deutlich ablesen, wie sehr sich das Krankheitsbild der Hysterie und deren Symptomatik vom 18. zum 19. und dann besonders augenfällig an der Wende zum 20. Jahrhundert veränderte. Das häufigste Krankheitszeichen der frühen Hysterie waren Schmerzen im Verdauungstrakt, im Kreuz und in den Gliedmaßen, alle ohne irgendeinen organischen Befund. Mit den Jahren verlagerte sich der Schmerz immer mehr in den Kopf. Es wurde von veränderten Sinneswahrnehmungen berichtet, von Schwindel, von vorübergehender Taubheit oder vom plötzlichen Verlust der Sehkraft und der Stimme. Die Erziehungswissenschaftlerin Michaela Ralser verbindet diese Veränderungen mit einem grundlegenden naturwissenschaftlich geprägten Wandel des medizinischen Blicks auf psychische Leiden in dieser Zeit. Sie spricht von einer Zerebralisierung der Seele.
Das heißt, wir haben es jetzt damit zu tun, dass die Seele, die ja eigentlich bis dahin verantwortlich gemacht worden ist für ein psychisches Leiden, säkularisiert wird, in gewisser Weise verkörpert wird und der Körperort, den die Seele gefunden hat oder den man ihr zugemutet hat, war das Gehirn und die Nervenzellen.
Damit wurde die Hysterie, von der man lange gedacht hatte, sie sei ursächlich auf einen nicht intakten Sexualapparat der Frau zurückzuführen, zur gewissermaßen emanzipierten Nervenkrankheit. Durchsetzen konnte sich diese Sichtweise aber nur durch eine Art unausgesprochener Übereinkunft zwischen Medizinern und ihrer Klientel.
Das heißt, auch die Patientinnen werden versuchen, sich mit der Zeit an die Terminologien der Ärzte und auch an die Symptomatiken zu gewöhnen und anzupassen, die ihnen eine gewisse Anerkennung verschaffen. Wir haben also andere Symptome, die in den Vordergrund rücken und die Patientinnen, das tun wir heute auch, oder das würden Patientinnen heute auch tun, versuchen, sich mit den Mitteln der Zeit auszudrücken.
Den Änderungen in den wissenschaftlichen Lehrmeinungen der Medizin und im Besonderen der Psychiatrie steht an der Wende zum 20. Jahrhundert ein gesamtgesellschaftlicher Wandel gegenüber. Die Industrialisierung geht immer weiter, Eisenbahn und später das Automobil ermöglichen eine zuvor nie gekannte Mobilität, alles erscheint beschleunigt und eben das habe auch schon die Menschen damals unsicher gemacht und des gewohnten Halts beraubt.
Sodass es tatsächlich ein bürgerliches Gefühl des kaum noch Zurechtkommens mit dieser schnelllebigen Zeit gegeben hat und man erfindet dann für dieses Gefühl und das Missgefühl, das damit verbunden ist, ein Krankheitsbild, könnten wir sagen, die Neurasthenie, die Nervenschwäche. Und was das Interessante, zumindest am Beginn dieser Neurasthenie ist, ist, dass sie eigentlich die erste Zivilisationskrankheit unserer Geschichte ist.
Die Neurasthenie wurde zunächst zur prototypischen Nervenkrankheit des Mannes, des bürgerlichen Mannes selbstredend, dem die Neurasthenie gleichsam eine Rückzugsmöglichkeit, aber auch eine Form der inneren Auseinandersetzung mit den neuen Erscheinungsformen der Zeit und ihren neuen Herausforderungen bot. Die Hysterie wurde als das weibliche Pendant gesehen. Sie könne man, wie Sigmund Freud es formulierte, als Krankheit des Gegenwillens betrachten. Als eine, wenn auch selbstschädigende, widerständige Reaktion der Frauen auf eine sie in jeder Hinsicht benachteiligende Gesellschaftsstruktur. Die Hysterie galt und gilt bis heute allgemein als Phänomen bürgerlicher, also in materiell gefahrlosen und sozial klar definierten Verhältnissen lebender Frauen. Das sei ein Irrtum, betont Michaela Ralser. Ein Irrtum, der daher rühre, dass die bekanntesten und am meisten verbreiteten Fallgeschichten eben die von Patientinnen jener gehobenen Schichten waren. Genaues Aktenstudium ergebe aber mindestens ebenso viele Fälle sozial keineswegs privilegierter Frauen. Und prompt verlor die Hysterie ihren Rang als typisch weibliche Erkrankung um die Wende zum 20. Jahrhundert, als ein Teil ihrer Symptomatik auf das Krankheitsbild der vormals typisch männlichen Neurasthenie übertragen wurde.
Mit diesem Übergang von der Hysterie zur Neurasthenie wurden erstmals hysterische Phänomene auch für Männer tragbar. Könnte man sagen, tragbar auf der Ebene der Pathologie und des gezeigten psychischen Leidens, aber auch auf der Ebene der Empathie, auf der Ebene des Sich-Einfühlens in eine andere Person, die mit weiblicher Assoziierung oder weiblicher Kodierung einhergegangen ist. Und auch hier wiederum das Phänomen, dass die bürgerliche Variante, auch die künstlerische Variante, durchaus Anerkennung gefunden hat, durchaus positiv, auch ärztlicherseits positiv beantwortet worden ist, mit einer Auszeit, die zugestanden worden ist, mit einer Kur, die anempfohlen worden ist. Und erst die Demokratisierung wiederum, jetzt unter Anführungszeichen, der Neurasthenie, wo sie zu einem Phänomen auch des erschöpften Arbeiters wurde oder des an der Front erschöpften Soldaten dann im Ersten Weltkrieg, nicht des Offiziers, des Soldaten, dort beginnt die Missanerkennung auch wiederum für diese Phänomene des, wie man damals sagte, effeminisierten Mannes, also des verweiblichten Mannes.
Diesem, dem Kriegszitterer, wie er, der traumatisierte oder anders psychisch schwer angeschlagene Mann und Zwangskriegsteilnehmer genannt wurde, diesem verweiblichten Antihelden des ersten industriell geführten Massenvernichtungskrieges, wurde alsbald vorgeworfen, er würde nur simulieren, sei also ein männlicher oder eben nicht genügend männlicher Hysteriker. Da war sie also wieder, gewissermaßen von der anderen Seite, die altbekannte Anschuldigung von Lüge und Täuschung. Sie trete, so hat Michaela Ralser beobachtet, regelmäßig zu einem bestimmten Zeitpunkt in der sozialen Entwicklung auf.
Und zwar dann, wenn die Gesellschaft eigentlich auf das Phänomen gesellschaftlich reagieren müsste. Das heißt, eine gesellschaftliche Antwort geben, für die Frauen mehr Möglichkeiten, sich in einem Leben zu äußern, für die Frontsoldaten eine weniger traumatisierende Front, für die sogenannte Rentnerneurose eine wirkliche Rente. Das heißt also, wo eine gesellschaftliche Antwort ausgestanden hat, hat die Psychiatrie immer eine schnelle Antwort gegeben. Und die schnelle Antwort war sehr oft eine Antwort, die Menschen verächtlich gemacht hat.
Die Psychiatrie an der Wende zum 20. Jahrhundert sollte möglichst praktikable Antworten gegenüber drei großen und zum Teil als bedrohlich empfundenen Strömungen der Zeit geben. Die da waren die Arbeiterbewegung, die erste Frauenbewegung und auch die historisch kaum überlieferte erste Antipsychiatriebewegung. Die Antworten der Psychiatrie auf diese Entwicklungen waren allesamt repressiv.
Das heißt, sie modellierte in gewisser Weise die soziale Frage, indem sie ab einem bestimmten Punkt, eher ab 1910 erst, die soziale Pathologie erfunden hat. Das heißt also Krankheitsbilder wie die psychopathische Minderwertigkeit, die also eine bestimmte Klassenlage und eine bestimmte Kultur einer Klasse nahezu zur Krankheit erklärt hat, ähnlich mit der Frauenfrage, die ja auch um 1900 oder 1890 sehr virulent gewesen ist und die repressive Hysteriediagnose zumindest, also die der klassischen Psychiatrie, eher nicht die der Psychoanalyse, war eine Antwort auf dieses neue Begehren der Frauen, an der Gesellschaft teilzunehmen. Und auch die Antipsychiatriebewegung versuchte, die Freiheitsbeschränkungen der Psychiatrie zu bekämpfen, vor allem juristisch zu bekämpfen zur damaligen Zeit. Und auch da hat die Psychiatrie eine Antwort gegeben, indem sie die Gefährlichkeit der Krankheit in den Vordergrund gerückt hat.
Auffallend ist, dass ab 1910 die in den Anstalten vermerkten Hysteriesymptome fast abrupt verschwinden. Das kann mit der zu den erwähnten sozialen Pathologien hin verschobenen Aufmerksamkeit zu tun haben. Ganz sicher auch mit der neuen Definition der Hysterie als Nervenkrankheit beider Geschlechter. Damit verschwanden auch die plastischen körperlichen Ausdrucksformen. Ganz ist als Bezeichnung für allerlei psychische Auffälligkeiten das Hysterische nicht verschwunden. Ernsthaft wird der Begriff Hysterie aber wegen seines abwertenden Charakters heute nicht mehr verwendet. Man spricht differenzierend von dissoziativen oder histrionischen Persönlichkeitsstörungen, von Störungen also, die durch egozentriertes, selbstdarstellendes, theatralisches Verhalten gekennzeichnet sind. Die seelischen Leiden, wie sie im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert auftreten, die basierten, so lautet eine gängige These in der Psychologie, auf Verdrängung in einer stark normierenden Gesellschaft. Starre Geschlechterrollen und soziale Zuordnungen, unterdrückte Sexualität und wenig Entfaltungsmöglichkeiten gelten als Faktoren, die pathogen auf die Seele einwirkten, anders als heute. Die modernisierte Psyche leide, so meint der Psychoanalytiker August Ruß, vielmehr unter dem Problem einer Abspaltung oder Zersplitterung.
Das ist eben dadurch bedingt, dass in dieser Epoche, in der wir jetzt leben, die Vielfalt propagiert wird. Das heißt, es gibt keine sehr stark normierenden Faktoren und es wird sogar propagiert, man sollte alles ausprobieren, alles kaufen, alles produzieren. Und der Kapitalismus kennt ja diesbezüglich fast kein Tabu. Es werden nur so Randzonen, Alibizonen, wie zum Beispiel das Verbieten des Rauchgenusses. Dort wird gewissermaßen als Deckfunktion etwas normiert und verboten. Aber ansonsten ist das ja etwas, wo keine starken Regeln auftreten, sodass man auch gar nichts unbedingt verdrängen muss. Man muss nur damit fertig werden, verschiedene Individualitäten zu leben.
Diese Vielfalt an Möglichkeiten empfinden viele Menschen als große Freiheit. Keinen vorgegebenen Weg einschlagen zu müssen, den Beruf frei wählen zu können, selbst zu bestimmen, wer man sein und mit wem man das Leben teilen möchte. All das sei für Menschen mit entsprechend gefestigtem Charakter tatsächlich etwas Großartiges, meint Arndt Pollmann vom Institut für Philosophie der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Für nicht ganz so Gefestigte kann dieses ständige, ubiquitäre Versprechen von Individualität und Freiheit eine enorme Belastung darstellen.
Es gibt dann immer die klassischen Beispiele, die natürlich fast banal sind, dass man sagt, wozu braucht man 30 Waschmittel, 40 verschiedene Cornflakes im Supermarkt? Ist das nicht eine Überforderung, da zu wählen? Das sind relativ harmlose Beispiele. Schwieriger zum Beispiel wird es, wenn Sie einfach mal versuchen, einen für Sie günstigen Handytarif zu finden. Das kann schon mal bedeuten, dass Sie tagelang damit beschäftigt sind, Rechnungen anzustellen, um herauszufinden, was für Sie der beste Tarif ist. Das ist noch nicht sehr belastend für Ihre Seele, aber es geht Ihnen viel Zeit verloren. Wenn Sie aber überlegen, welchen Beruf Sie ergreifen, ob Sie mit dieser Person oder nicht doch lieber mit einer anderen Person verheiratet sein möchten, oder wenn Sie spüren, dass mit der Optionsvielfalt auch die Erwartungen in all den möglichen Rollen, die sie im Alltag spielen, wachsen, dann kann schnell Freiheit oder Individualität, Autonomie in dem Sinne auch in Überlastung, Frustration und eben depressive Stimmungen ausarten.
Schon die Gründerväter der Soziologie, Emil Durkheim und Max Weber, hatten seinerzeit vor mehr als 100 Jahren etwas ganz richtig eingeschätzt. Individualisierung, also quasi Vereinzelung nach dem Zerfall traditioneller Gesellschaftsstrukturen, müsse notgedrungen auf Kosten von etwas anderem gehen.
Nämlich auf Kosten eben auch schützender, intimer, moralischer, rechtschaffender sozialer Beziehungen, in denen man vorher gewissermaßen ohne zu fragen automatisch qua Geburt sozusagen eingebunden war. Obgleich natürlich dies auch oft die negative Seite der Beengung, der Unfreiheit und so weiter hatte, aber eben auch was Schützendes und Produktives und Intimität sicherstellendes. Und die Störungen, mit denen wir es heute zu tun haben, gehen meines Erachtens zurück eben auf ein nicht mehr gelingendes Zusammenspiel von Tendenzen der, sagen wir mal, Autarkie, die in jedem Menschen drin sind einerseits, und Tendenzen der Verbundenheit mit anderen Menschen andererseits.
Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse, der ihrerseits ja miteinander in Beziehung stehenden Milieus, korrespondieren immer auch mit veränderten Sozialisationstypen oder haben solche zur Folge. Typen, die durch jeweils vorherrschende Charaktermerkmale definiert werden können. Der Psychoanalytiker August Ruß konstatiert zwei besonders auffällige Wechsel solcher Typen seit den 1970er Jahren. Die hochpolitische 68er-Bewegung, welche gegen die als pauschal Nazi belastet gesehene Elterngeneration gerichtet war, propagierte Solidarität und soziales Bewusstsein. Sie erreichte damit einiges, revolutionierte die Gesellschaft jedoch nicht. Nach dieser durchaus auch selbststilisierten Generation habe sich, so meint August Ruß, eine gewisse Ernüchterung breitgemacht. Menschen hätten sich damals aus den sozialen Programmen zurückgezogen und hätten begonnen, sich mehr und mehr auf sich selbst zu konzentrieren.
Diese Enttäuschung über die ausgebliebene Realisierung einer Utopie hat dann auch dazu geführt, verbunden mit einem Neuerungswillen vielleicht, dass aus diesem sozialen Sozialisationstyp ein narzisstischer Sozialisationstyp geworden ist. Ein Charakter, der dadurch gekennzeichnet war, sich in eine Innenwelt zurückzuziehen, der vieles an dem vorbereitet hat, was man später dann die Ich-AGs genannt hat, also das politische Bewusstsein ist gesunken, das soziale Bewusstsein ist gesunken. Man hat den Staat als einen Feind betrachtet, weil er eben einem Gesellschaftsvertrag unterworfen war, den man auflösen wollte. Diese große Neigung, später dann auch alles zu privatisieren. Das hat damals in kleinen Ansätzen begonnen. Aber gleichzeitig hat dann eine Revolution eingesetzt auf dem Gebiet der Medien.
Die sogenannte und bemerkenswerterweise nach einem Funktionsmerkmal ihres Apparatekults sogenannte digitale Revolution. Sie habe neuerlich einen Sozialisationscharakter hervorgebracht, einen, den man als telematischen oder postmodernen Typ bezeichnete, angelehnt an die telematische Weltrevolution, wie sie der Philosoph Wilhelm Flusser ausgerufen hatte. Flussers Telematik versucht, die Begriffe Telekommunikation und Informatik zu verknüpfen. Ihm schwebte eine Gesellschaft vor, in der mittels neuer Kommunikationstechniken Informationen ohne autoritäre Steuerung ungehindert fließen können. Für den 1991 verstorbenen Philosophen Ausdruck besonderer demokratischer Qualität. Weniger im Blick hatte er dabei die möglichen Auswirkungen von Computertechnik, Digitalisierung und rasender Bilderzeugung auf den Menschen. August Ruß beschreibt den telematischen Sozialisationstyp als eine multiple, eine außenorientierte Persönlichkeit.
Weil er eben im Gegensatz zum Sozialisationstyp des Narzissmus eine Charakterbildung fördert, die jetzt sehr stark nach außen gerichtet ist, wo es ein Innen fast nicht mehr gibt. Der Verlust von Innerlichkeit wird dabei beklagt. Und, was sehr wichtig ist, eine Auflösung von Subjektivitäten. Das heißt, eine Auflösung von Individualität in verschiedene Subjektivitäten, verbunden mit einem Leben in verschiedenen Welten. Das sind die ganzen Chatters und Cyborgs-Geschichten, alles das, was mit dieser digitalen Revolution zu tun hat. Und gleichzeitig, und das ist das Spannende an dieser Geschichte, hat man auch die Entsubjektivierung des Menschen betrieben durch die Neurowissenschaften, die jetzt plötzlich das Hirn an die Stelle des Subjekts gesetzt hat. Als wäre alles, was der Mensch tut, nichts anderes als der Ausdruck seines Gehirns.
Dabei sei, so hieß es plötzlich, das menschliche Gehirn wesentlich plastischer und viel flexibler als bisher angenommen. Die französische Neurowissenschaftlerin und Philosophin Catherine Malabou wies darauf hin, dass diese Eigenschaften des neuen Gehirnmodells, Flexibilität und Plastizität, genau dem entspreche, was eine ökonomisch oder besser gewinnwirtschaftlich determinierte Gesellschaft von ihren Mitgliedern heute fordere.
Also hat plötzlich auch die Hirnforschung dazu beigetragen, zu sagen, Menschen, ihr seid gar nicht so stabil und fixiert auf irgendeine Persönlichkeit, ihr seid viel flexibler. Und ich glaube, dass das zum Teil seinen Ausdruck dann gefunden hat, in pathologischer Weise, in ganz bestimmten Persönlichkeitstypen, wie zum Beispiel die Multiple Personality, die dann als diagnostische Kategorie in die Psychiatrie eingegangen ist, aber zum Teil auch das Borderline-Syndrom.
Borderline, das war zunächst ein Verlegenheitsbegriff in der Psychopathologie. Er ergab sich, wie wir von dem Sozialphilosophen Arndt Pollmann erfahren, er ist auch an der Forschergruppe Normenbildung in der Biomedizin der Universität Münster beteiligt, aus der Beobachtung bestimmter Krankheitsbilder, von denen man zunächst nicht so recht wusste, ob es sich dabei nur um eine harmlose neurotische oder um eine bereits ausgebildete psychotische Störung handelte.
Man hatte das Gefühl, die bewegen sich an einer gewissen Grenze. Und deswegen hat man die zunächst Borderliner genannt. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass dieser Begriff Borderline mit dem Krankheitsbild selbst sehr viel mehr zu tun hat, als man auf den ersten Blick vielleicht vermuten würde. Diese Personen haben eine ungeheure Schwierigkeit im Leben, gewissermaßen Grenzen zu ziehen zwischen sich und anderen, was sie immer wieder dazu führt, sich entweder vollständig hinter diese Grenzen zurückzuziehen, auf sich selbst, oder aber diese Grenze sozusagen spontan und eruptiv zu überspringen und sich möglichst ganz gewissermaßen in die intime Nähe anderer Personen zu begeben.
Die Borderline-Persönlichkeit bewegt sich also zwischen Extremen. Für sie existieren nur Gut oder Böse, Schwarz oder Weiß. Die Mitmenschen werden entweder stark idealisiert oder gänzlich entwertet. Das bedeutet, echte Beziehungen, also solche, die auf gegenseitiger Anerkennung beruhen, sind kaum möglich. Wäre deswegen das Borderline-Dasein gesellschaftlich inkompatibel, dysfunktional? Im Konkreten vielleicht ja, aber grundsätzlich nein, betont Arndt Pollmann. Im Gegenteil, bestimmte psychische Störungen, auch und gerade das Borderline-Syndrom, würden sogar sehr gut in unsere Zeit passen. Deren gesellschaftliche Strukturen böten Seelengestörten gewissermaßen das Wasser, in dem sie sich wie Fische fühlen können. Im Fall des Borderliners äußere sich das so.
Man kann sagen, dass der Verlust der authentischen Bindungsfähigkeit und auch ein spätmoderner Hang zum Single-Dasein sowie die technologisch unterstützte Ausbreitung prothetischer Beziehungssurrogate dem bereits frühkindlich ruinierten Borderliner unmittelbar entgegenkommen, dessen psychischer Grundkonflikt, nämlich zugleich abhängig und unabhängig sein zu wollen, lässt sich beispielsweise in Kurzzeitjobs, Wochenendbeziehungen, in hastigen Liaisons, beim Blind Date, Mobiltelefon oder auch eben über das Internet ideal ausleben.
Da steht der Borderliner also da, irgendwo zwischen narzisstisch gestörter und depressiver Persönlichkeit und pendelt dabei zwischen einem zu viel und einem zu wenig an Selbstwertgefühl. Der Philosoph Pollmann vergleicht deshalb die Identität des Borderliners mit einem Wackelpudding.
Ich benutze dieses Bild, um eben zu verdeutlichen, dass jemand, dessen Identität gewissermaßen die Konsistenz von Wackelpudding aufweist, zwar funktional in dem Sinne ist, dass er sich einfügen lässt in jede Art beispielsweise von Arbeitszusammenhängen und dort auch seinen Mann oder seine Frau zu stehen vermag, gleichzeitig aber auch in einer gewissen Weise im Selbstbild so schwach dann doch ausgebildet ist, dass er sich mühelos allen möglichen auch Zwängen, beispielsweise der Arbeits- oder Konsumwelt, anzupassen vermag. Und die bereits erwähnte Bindungsunfähigkeit des Borderliners, von der man normalerweise meint, dass sie dazu führen muss, dass man mit diesen Menschen überhaupt gar nicht zusammenarbeiten kann beispielsweise, wird vom Borderliner eigentlich perfekt getan. Borderliner lernen im Laufe ihres Lebens, zwar nicht im authentischen Sinne Beziehungsfähigkeit, aber sie lernen sehr wohl die Erwartungen anderer, dass man zu Beziehungen fähig sein muss, sozusagen ernst zu nehmen und dann eine entsprechende Beziehungsfähigkeit zu simulieren.
Der Borderline-Persönlichkeit, ihren Schwierigkeiten, sich selbst und der eigenen Existenz Form und Grenzen zu geben, wie es Arndt Pollmann formuliert, komme auch der heutige Kulturbetrieb mit seinen vielfältigen Selbstgestaltungsmöglichkeiten sehr entgegen. Schmerzhafter Körperschmuck wie Tattoos und Piercings, eine immer exzessiver werdende Schönheitschirurgie, aber auch Extremsportarten, all das sind nach Ansicht des Sozialphilosophen Beispiele für einen Zuwachs an, so nennt er es, Körpertechniken, mit denen sich eine Grauzone zwischen Selbstbeherrschung und Selbstverstümmelung eröffnet hat. Auch die heute weit verbreiteten Essstörungen Anorexie und Bulimie, die Magersucht und die Essbrechsucht, ebenso wie das selbstbeschädigende Ritzen, bei dem sich Kinder und Jugendliche Schnittwunden am eigenen Leib zufügen, all das lasse sich als Identitätsarbeit am eigenen Fremdkörper deuten.
All diese Praktiken sind besonders drastische Beispiele dafür, was man meines Erachtens als Symptome der sogenannten Borderline-Störung zu bezeichnen hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der sich einen schicken Nasenring stechen oder schießen lässt, deshalb schon ein Borderliner ist. Aber derjenige, der sich einen solchen Schmerz zufügt, sei es durch Piercing, durch Tätowieren, durch das Ritzen, eine viel massivere oder drastische Form, aber auch durch die Selbstkasteiung in Anorexie und Bulimie, will damit ganz offenkundig an jener Grenze ein Zeichen setzen, die das Ich von der Außenwelt trennt.
Grundsätzlich aber müsse man unterscheiden zwischen eher harmlosen Persönlichkeitsstörungen einerseits und auf der anderen Seite echten psychischen Krankheiten, die Menschen in gewisser Weise für die Gesellschaft tatsächlich dysfunktional machen.
Hier, glaube ich, muss man so etwas annehmen wie ein Kontinuum, an dem auf der einen Seite die stehen, wenn es sie überhaupt gibt, die vollständig psychisch gesund sind. Und am anderen Ende diejenigen, wenn es sie überhaupt gibt, die vollständig in vielen Hinsichten psychisch krank sind. Alle Menschen im Grunde bewegen sich irgendwo auf dieser Skala, die dazwischen sind. Und je nachdem, wie weit man in die Richtung psychischer Krankheiten tendiert, weist man eben schon bestimmte seelische oder psychische Störungen auf, die aber dann nicht selbst schon Krankheiten sind, sondern gewissermaßen Tendenzen zur Krankheit. Lange Rede, kurzer Sinn, wer sich heute als Borderliner, Narzisst oder auch als Depressiver selbst beschreibt, muss nicht deshalb schon im starken Sinne psychisch krank sein, sondern unter Umständen reicht es, dass bestimmte Tendenzen zur psychischen Krankheit angelegt und auch spürbar sind auf Seiten der Person und die Person sich gewissermaßen auch etwas vorschnell schon als psychisch krank beschreibt.
Natürlich gibt es Kriterien, um eine psychische Krankheit als solche zu definieren. Und ebenso natürlich sind diese während der letzten, sagen wir, 50 Jahre nicht gleich geblieben. Schon allein die Diagnosesysteme seien, wie Heinz Katschnick, der Leiter des Wiener Boltzmann-Instituts für Sozialpsychiatrie, erklärt, mehrere Male geändert worden. Und die Sichtweise auf psychische Erkrankungen sei uneinheitlich, was nicht zuletzt damit zusammenhänge, dass immer wieder verschiedene Professionen versuchten, eigene Ideen einzubringen.
Allein schon innerhalb der Ärzte, da gab es die Gynäkologen, die bei einer Depression im Klimakterium dann halt klimakterisches Syndrom gesagt haben und Hormone gegeben haben, während die Psychiater Antidepressiva geben wollten. Dann aber auch außerhalb der Ärzteschaft die Psychotherapeuten und Psychologen, die ganz andere Modelle natürlich bevorzugen, allerdings gezwungen sind, das Krankheitsschema der internationalen Klassifikation der Krankheiten zu verwenden. Und sie müssen also, wenn sie von der Krankenkasse bezahlt werden wollen, beziehungsweise die Patienten einen Teil ihres Honorars ersetzt bekommen wollen, Krankheitsbilder angeben.
Die derzeitige Situation beschreibt Heinz Katschnick sehr vorsichtig als ein wenig undurchsichtig. Er meint damit unter anderem die Verwendung neuer Begrifflichkeiten für altbekannte Krankheitsbilder.
Burnout zum Beispiel
würden wahrscheinlich viele Psychiater sagen, dass sich da in vielen Fällen das verbirgt dahinter, was die Psychiater als Depression bezeichnen, wobei ja die Unterteilung, die lange gängig war, in endogene Depression und in reaktive Depression heute aufgegeben ist, wo man sagt, ja, ein depressives Syndrom liegt vor. Man kann es eigentlich nicht wirklich sagen, ob es jetzt quasi aus sich heraus endogen entstanden ist oder reaktiv auf die Umwelt. Aber der Begriff Burnout, der, wie gesagt, von außerhalb der Psychiatrie kommt, geht natürlich genau auf die Tatsache der Entstehung wieder ein und sagt, ja, in einer solchen Umgebung geht es gar nicht anders, als dass man ausbrennt und eben nicht mehr weiter kann, verzweifelt ist. Also meiner Meinung nach ist heute hier eine Verwirrung im Zunehmen und besonders auch, wenn man dann argumentiert, dass irgendwelche Störungen zugenommen haben. Da muss man schon auch mitdenken, immer, dass gewisse Interessen dahinter stehen, dass Störungen zunehmen. Ein großer Interessenskörper ist natürlich die Pharmaindustrie, die Psychopharmakaindustrie, die sich natürlich gerne anhängt an so epidemiologische Studien. Das ermöglicht natürlich einen größeren Markt. In Verhandlungen kann man sich dann eben natürlich noch besser positionieren. Wobei eben es so ist, dass die Diagnosenschemata auch in gewisser Weise immer relaxierter wurden, auch die medizinischen. Und es wurden dann Störungsbilder eingeführt, wo man auf Englisch gesagt hat, Subthreshold Disorder. Das ist eine Störung, die unter der Definitionsschwelle liegt, aber trotzdem eine Störung nicht, die man behandeln muss eigentlich.
Die Pharmaindustrie, so fügt August Ruß hinzu und sieht darin ein zusätzliches Problem, sei bestrebt, einzelne, vormals viel differenzierter betrachtete Krankheitsbilder zu bündeln, unter großen Oberbegriffen wie zum Beispiel Panikattacken, Depressionen oder Zwangsstörungen zu vermarkten, vielleicht aber auch zu vernebeln.
Es gibt fast keine Diagnosen mehr in der Psychiatrie. Das beginnt jetzt langsam wieder ein Bewusstsein zu wachsen, besser und schärfer zu differenzieren. Auch durch die Tatsache, dass man nicht Krankheiten behandelt in der Psychiatrie, in der Psychotherapie, sondern Individuen, Menschen. Und es stimmt zwar, dass die Menschen alle aus dem gleichen Lehm geformt sind, aber es stimmt auch gleichzeitig, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und auf das Individuelle mehr Rücksicht zu nehmen, ist ein Gebot der Stunde, weil sonst er kategorisiert wird unter großen Einheiten, die seiner wirklichen Wesensart gar nicht gerecht werden.
Ulla Konrad, die Vorsitzende des Berufsverbandes Österreichische Psychologen und Psychologinnen, betrachtet die Rolle der Pharmaindustrie ebenso kritisch. Sie hat den Eindruck, diese habe ganz besonders die Frauen als Klientel im Visier, die, wie man weiß, eher über psychische Probleme zu sprechen bereit sind und auch eher professionelle Hilfe suchen als Männer. Und auch Kinder werden zu einer zunehmend attraktiven Kundschaft. Die Psychologin weist zum Beispiel auf einen auffallenden Zusammenhang zwischen Pharmainteressen und dem Anstieg von ADHS, der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, hin.
Da sieht man zum Beispiel, dass 2009 ein massiver Anstieg von 20% der Psychopharmaka passiert ist und da wurde ein neues Präparat eingeführt. Also das gibt schon zu denken.
Insgesamt und wohl auch angesichts der zunehmenden Wahrnehmung psychischer Leiden in der Gesellschaft sind in den vergangenen Jahren die Verschreibungen von Psychopharmaka drastisch angestiegen. Aber nur ein verschwindend geringer Teil der Menschen, bei denen eine psychische Störung diagnostiziert wurde, erhält irgendeine Form von Psychotherapie. Das Hauptproblem, sagt Ulla Konrad, bestehe darin, dass die meisten Psychopharmaka von Allgemeinmedizinern verordnet würden, und zwar als Erstverschreibungen.
Das sehe ich schon sehr problematisch an, nichts gegen die Ausbildung der Allgemeinmediziner, aber es ist doch so, dass es hier ein spezielles Wissen braucht und dass es hier die Psychiater sind, die das Fach-Know-how haben. Und wenn es nur zu Erstverschreibungen kommt, kann das keine wirkliche Behandlung sein. Das ist ein Anbehandeln, ein Erfassen vielleicht von einzelnen Symptomen, aber sicher keine strukturierte Behandlung, die den Menschen wirklich hilft, etwas einer depressiven Episode herauszukommen.
Immer mehr Menschen schlucken aber auch Psychopharmaka, ohne psychisch krank zu sein. Sie verwenden diese Mittel vielmehr zur Leistungssteigerung des Gehirns. Dieses Verhalten, das von den USA ausging, wird Neuroenhancement oder umgangssprachlich auch Hirndoping genannt. Der Soziologe Gerd Günther Voss von der Technischen Universität Chemnitz erklärt, dass dabei bevorzugt bestimmte Antidepressiva, vor allem aber die amphetaminähnliche Substanz Ritalin verwendet wird. Ein Medikament, das häufig Kindern mit ADHS, der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, verabreicht wird.
Man versucht sich fit zu machen, um vielleicht mal eine Krise zu überwinden, aber irgendwann merken nicht wenige Menschen, dass man sich da auf Dauer ein bisschen die Leistung steigern kann, die Konzentration erhöhen kann. Das ist eine ganz schwierige Diskussion, auch ethischer Art. Darf man das? Doping sagt man ja manchmal dazu, dann sind wir ganz schnell und haben große Parallelen zum Sport. Ist das jetzt erlaubt oder ist das kein Fair Play mehr, was immer das ist? Und wir sind mitten in der Diskussion. Also ich weiß auch noch gar nicht, wie das ausgeht.
Noch so betont der Soziologe, handle es sich dabei, wenn man die wenigen Zahlen, die es dazu bisher gibt, richtig interpretiert, um keine Massenbewegung. Doch Gerd Günther Voss vermutet eine nicht unerhebliche Grauzone.
Es gibt einen massiven grauen Markt für Ritalin. Ritalin ist verschreibungspflichtig und zwar im harten Sinne. Also das müssen die Ärzte sozusagen auch in Sonderverschreibung betreiben. Also das fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Also das heißt, es gibt eine hohe Hürde, das zu beziehen. Und im Internet gibt es einen massiven grauen Markt für Ritalin. Jeder, der das haben will, bekommt das. Und das heißt, wenn es dort so einen Markt gibt, gibt es auch eine Nachfrage. Und da wird es mir dann zumindest ein bisschen ungemütlich, muss ich schon sagen. Also die Diskussion kommt jetzt gerade erst.
Diejenigen, die wirklich psychische Probleme haben, suchen, und das ist ein positiver Trend, immer früher Hilfe. Doch auch dieser Markt ist groß und schwer überschaubar. Die neuen oder zumindest verstärkt zutage tretenden Krankheitsbilder sind oft eine Herausforderung für Psychotherapeuten. Etwa jene Personen, die sich entgegen ihrer grundsätzlich analogen Natur dem digitalen Maschinenleben hingeben und sogar nicht selten ihre Individualität in verschiedenen Subjektivitäten auflösen. Gerade die leben oft ganz in verschiedenen, meist digitalen Welten, nicht selten ihrer eigenen realen Existenz entzogen, wie der Psychoanalytiker August Ruß erläutert.
Weil aufgrund dieser digitalen Persönlichkeitsstruktur auch ein Subjekt nicht vorhanden ist, mit dem man eine psychotherapeutische, psychoanalytische Arbeit leisten kann. Diese, sagen wir mal, normale Spaltung in ein erlebendes Ich und ein beobachtendes Ich, das ja die Voraussetzung ist für Introspektionsfähigkeit und damit auch für ein psychotherapeutisches Arbeiten mit Einsichtsvermittlung, das findet keinen Ort in der Therapie. Einmal hat man diesen Persönlichkeitsanteil und dann wieder einen anderen. Und man muss eigentlich erst einen dritten Teil aufbauen. Zum Teil über das Ich des Therapeuten, zum Teil bleibt es aber aus und es bleibt in dieser Spaltung. Daher hat man ja auch versucht, neue Methoden zu finden. Zum Beispiel gerade bei Borderline-Fällen hat sich diese übertragungsfokussierte Psychotherapie herausgebildet. Man versucht also hier mit einer forcierteren, aktiveren Rolle von Seiten des Therapeuten irgendwo ein einsichtsfähiges Ich-Organ zu produzieren mit wechselnden Erfolgen.
Seit einigen Jahren ist eine Strömung zu bemerken, die sich von der konflikt- und störungsorientierten Psychologie weg und zu einer sogenannten positiven Psychologie hinbewegt. Dabei werden Gegenstände wie Optimismus, Geborgenheit, Solidarität und Vertrauen in den Vordergrund gestellt. Ängste, Neurosen, Depressionen sollten einmal beiseite gelassen werden, um sich stattdessen auf das Rätsel des glücklichen Lebens zu konzentrieren. Dieser Ansicht ist zumindest der US-Psychologe Martin Seligman, der, wie die Vorsitzende des österreichischen Psychologinnenverbandes Ulla Konrad erläutert, das Forschungsprogramm der positiven Psychologie begründete, die manchmal schon als neues Paradigma bezeichnet wird, wiewohl es sich dabei um keine eigene Therapierichtung handelt.
Ich finde die Entwicklung grundsätzlich interessant. Es ist nur so, dass das jetzt grundsätzlich nicht etwas ist, was völlig neu ist. Es gibt viele Ansätze innerhalb der Psychologie, also das Thema, sich auseinanderzusetzen eben mit dem, was funktioniert, was der Mensch auch genießt in seinem Leben. Genusstraining zum Beispiel ist eine Methode, die sich entwickelt hat. Das ist nicht etwas Neues. Aber ich glaube, es ist etwas sehr Wichtiges, weil es natürlich darum geht, Menschen nicht in einer Betroffenen- oder Opferrolle verharren zu lassen und sie jahrelang jetzt zu therapieren und immer nur sozusagen in der negativen Vergangenheit zu wühlen, sondern wirklich zu fokussieren, wie geht's weiter, was ist positiv, wie möchten Sie Ihr Leben in Zukunft gestalten, aus dieser passiven Rolle rauszukommen.
Der Psychoanalytiker August Ruß kann dem nicht allzu viel abgewinnen. Er betrachtet Strömungen wie die positive Psychologie als typischen Ausdruck unserer postmodernen Erlebnisgesellschaft, die immer auf irgendeinen Gewinn aus ist. So wie auch alle neuen Psychotherapien im Anschluss an den Psychoboom der 1970er und 80er Jahre.
Gewinn an Spiritualität, Gewinn an Emotionalität, Gewinn an Kompetenzen oder an Wohlgefühl. Also es gibt dann so quasi Wellness-Therapien, Psychotherapien. Und da gehört auch dieses Positive dazu. Die Psychoanalyse hat hier keine Chance, wirklich dagegen aufzutreten, weil sie ja eher mit Verlust arbeitet. Man wird desillusioniert und muss einen Verlust hinnehmen, der aber dann letzten Endes doch ein Gewinn ist, weil man zufriedener wird und akzeptiert eben die eigene Unvollständigkeit und auch die Unvollständigkeit der anderen dadurch merkt. Aber diese auf Gewinn orientierten Psychotherapien haben zurzeit natürlich höhere Konjunktur.
Mit diesen sei eine seelische Störung aber nicht auszutricksen. Der Effekt, höchstens vorübergehende Symptombesserungen, aber keine wirklichen Persönlichkeitsveränderungen. Um den heutigen Seelenkranken, von denen, wie August Ruß meint, viele auch Gefühlsanalphabeten seien, wirklich zu helfen, bedürfe es vor allem eines: größerer gesellschaftlicher Veränderungen, die wiederum stabilere Positionen schaffen. Und damit würden wohl auch heute vorherrschende psychische Krankheitsbilder wieder zurückgehen, sich wandeln oder aber durch andere ersetzt werden.
Jederzeit Ihr Seelenleid, psychische Erkrankungen und gesellschaftlicher Wandel.
Wo eine psychische Krankheit die Möglichkeit hat, in einer Kultur Anerkennung zu finden, wird sie diese Anerkennung suchen. Das heißt, die Mittel sind nicht beliebig, die Mittel sind eben Ausdrucksmittel der Zeit und wo ein Phänomen nicht mehr verstanden wird, wird es sich mit der Zeit nicht mehr zeigen.
Sie hörten eine Sendung von Sabrina Adelbrecht. Redaktion Elisabeth Nöstlinger. Eine Literaturliste erhalten Sie beim Ö1 Service unter oe1.service@orf.at. Auf unserer Homepage oe1.orf.at können Sie die Sendung herunterladen. Kommenden Mittwoch geht es im Salzburger Nachtstudio um die Konsequenzen aus der Hirnforschung für die Psychotherapie.
Wer bin ich? Diese Frage stellen sich die Menschen heute sicher häufiger als noch vor 100 Jahren. Bis zu 25 verschiedene Begriffe haben Wissenschaftler für die Beschreibung des Selbst auch schon geprägt. Die Neurowissenschaften tragen dazu maßgeblich bei. Vor einigen Jahren haben nun Philosophen, Psychiater und Entwicklungspsychologen gemeinsam mit Hirnforschern das Körper-Ich entdeckt. Seither wissen wir, dass sich die seelische Befindlichkeit auch körperlich ausdrückt und viele Leiden psychosomatisch sind. Doch wo sitzt dieses Ich nun wirklich? Die Hirnforscher sagen im Gehirn und messen dort Veränderungen durch die Psychotherapie.
Die Physiologie der Persönlichkeit. Konsequenzen aus der Hirnforschung für die Psychotherapie. Nächsten Mittwoch im Salzburger Nachtstudio ab 21:01 Uhr.